Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
So ist es. Herzlich willkommen und ich freue mich schon sehr auf meine Gäste. Die Realitäterinnen heißen sie. Vor 3 Jahren haben Gizem Adıyaman und Lucia Luciano angefangen, in Berlin Hip-Hop-Partys zu veranstalten. Die beiden nennen sich die Homies und haben sich sehr schnell einen Namen gemacht. Mittlerweile zählen sie zu den wichtigsten DJ-Duos der deutschen Hip-Hop-Szene. Seit Februar machen die beiden jetzt einen, ja, ich finde, ausgesprochen hörenswerten Podcast. Die Realitäterinnen heißt er und ich freue mich sehr, dass die beiden jetzt da sind. Hallo Gizem Adıyaman und Lucia Luciano, willkommen im Kompressor.
Hallo, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Gestartet seid ihr mit dieser wirklich sehr besonderen Partyreihe. Was genau war das Konzept dahinter? Was war die Idee am Anfang?
Die Idee zur Party kam tatsächlich aus einem Mangel heraus, sage ich mal. Also wir hören beide oder wir haben immer sehr gerne Hip-Hop gehört. Wir kennen uns schon ganz lange, schon seit der 7. Klasse und haben auch früher so immer zusammen gesungen und so Mariah Carey Lieder und Whitney Houston Lieder und so und natürlich immer gerne diese Videoclips geschaut und alles und haben dann aber so tatsächlich, als wir dann selber in dieses Alter kamen, so feiern zu gehen und so, ne, festgestellt, okay, irgendwie man fühlt sich auf den Hip-Hop-Partys nicht so richtig repräsentiert, vor allem nicht in einer aktiven Rolle. Also so eigentlich eher passiv als irgendwie, ne, Publikumsgast und dann irgendwie ist dann auch immer so ein bestimmter Vibe auf diesen Partys, so, ne, man fühlt sich sehr stark beobachtet, sehr gejudged und so und auch für Frauen oder auch queere Menschen ist es einfach nicht so safe in diesen Spaces und dann gab es eine ganz konkrete Party, die irgendwie dann dieses Ganze ins Rollen gebracht hat, weil sie mit Weiblichkeit geworben hat in ihrem Titel und in der Ästhetik und auch in der Setliste und so weiter. Und dann bin ich halt hin und habe dann so feststellen müssen, okay, das wird einfach nur von Männern veranstaltet.
Ah, okay.
Und dachte so, okay, es kann doch irgendwie nicht so sein. Es muss doch auch so möglich sein, aktiv zu werden als DJ oder Veranstalterin oder so. Und so kam dann die Idee zur Party.
Und dann habt ihr diese Partyreihe gestartet, die sofort ein enormer Erfolg war. Die ist inklusiv, das heißt, es sieht dann wie aus? Also es gibt eine ganz physische Barrierefreiheit, aber es gibt auch vor allen Dingen Frauen, die angesprochen werden sollen. Wer sind eure Gäste?
Also, wie sich das gestaltet ist, dass wir versucht haben, anders als bei so gängigen Partys einfach im Line-Up schon anzufangen, dass wir dort ein divers aufgestelltes Line-Up haben, hauptsächlich aus Frauen, queeren Menschen, transgeschlechtlichen Personen, nicht-binären Menschen. Und versuchen natürlich auch so, die Party so zu konzipieren, dass sich die Gäste dort wohlfühlen können. Das können wir nicht immer garantieren, aber wir versuchen das zum Beispiel, indem wir eine Hausordnung sozusagen haben, wo dann halt auch nochmal aufgelistet ist, was auf der Party erwünscht ist, was nicht erwünscht ist. Gleichzeitig haben wir auch mit einem Awareness-Team gearbeitet und sozusagen, dass es Anlaufstellen auf der Party gibt. Das sind aber Menschen aus der Community, die selber auch feiern gehen, die dann sozusagen einfach ein Shirt tragen oder irgendwie gekennzeichnet sind. Und dann halt in Fällen, zum Beispiel wenn es übergriffig wird, erstmal beiseite stehen und dann gemeinsam überlegt wird, okay, wie gehen wir jetzt vor? Muss der Gast jetzt von der Party geschmissen werden, weil der sich halt nicht angemessen verhalten hat? Oder es gibt verschiedene Szenarien, die wir dann sozusagen durchgegangen sind und wo man dann sozusagen darauf reagieren kann, dass sich die Partygäste einfach nicht so allein gelassen fühlen.
Verstehe, ja. So, und jetzt seid ihr also seit Februar unter die Podcasterin gegangen. Sehr erfolgreich. Und ja, im Grunde mit diesem politischen Bewusstsein, was ihr ja aus dieser Clubkultur mit rübergeholt habt, wie fing das an mit dem Podcast? Also ich habe mir überlegt, das fiel ja zeitgleich ziemlich in eins mit Corona und muss ja für euch geradezu genial gelaufen sein, denn Partys konntet ihr dann nicht mehr veranstalten und jetzt mit dem Podcast habt ihr ein richtig tolles, neues, eine Plattform, die ja jetzt natürlich in diesen Zeiten super funktioniert, ne? Aber das ist Zufall, oder?
Ja, auf jeden Fall ist das Zufall.
Also Glück im Unglück, ja, sag ich mal.
Die Idee mit dem Podcast, die ist bei uns beiden schon sehr lange da gewesen Und es war auch irgendwie Zufall und Glück, dass Spotify auch Interesse hatte, mit uns etwas zu machen. Mhm. Wir haben dann unsere Idee gepitcht und es hat ihnen gefallen und haben dann letztes Jahr im Sommer schon angefangen, eigentlich zu produzieren. Und es kam aber halt erst im Februar dann raus. Und ja, ich muss sagen, ich kann mir auch heute gar nicht vorstellen, wie wir das eigentlich geschafft hätten, also Podcast auflegen, ja. Partys veranstalten, Festivals machen. Mhm. Irgendwie bin ich auch ein bisschen beruhigt, dass wir uns gerade auch nur darauf konzentrieren konnten.
Erstens das und zweitens, ja, es wäre halt echt schwer geworden, auch so diese Zeit zu überbrücken, mhm. Corona, ne? Also ohne Partys, ohne Voll. Irgendwie quasi auch Einkommen, ohne DJ-Gigs und so, wovon wir halt vorher gelebt haben. Genau, und so hatten wir halt das Privileg, uns auch auf diesen Podcast voll und ganz konzentrieren zu können.
Der Podcast ist super produziert. Ihr seid inhaltlich top vorbereitet. Ihr habt total kluge, spannende Gäste und auch Gesprächspartnerinnen. Unter welchen Bedingungen entstehen denn diese Folgen? Also ich meine, habt ihr da so eine mehrköpfige Redaktion und wer rudert euch zum Beispiel all diese tollen Leute ran?
Erstmal danke.
Sehr schön zu hören. Vor allem manchmal liest man sowas so über den Podcast, aber das jetzt nochmal so live mitzuerleben.
Genau, ja, da sind natürlich enorme Geldsummen hier hinter den Kulissen geflossen, das muss ich ja schon sagen.
Payola, alles Payola. Ja, tatsächlich die Gäste oder Gästinnen, die finden wir selber alle. Also wir arbeiten natürlich mit einer Produktionsfirma zusammen, deswegen klingt der Podcast auch so toll, wie er klingt.
Mm. Shoutout an Bose Park.
Ja, richtig. Und die Redaktionsarbeit machen größtenteils wir beide.
Ah, ja. Mhm.
Und also das heißt, wir recherchieren uns komplett rein in die Themen, wir suchen die Gäste raus und so. Und dann haben wir noch unsere Redakteurin Sue, die dann vorab nochmal ein Gespräch führt, damit wir nicht natürlich alles vorwegnehmen und so und dann schon mal so ein paar Sachen klärt.
Ja. Genau. Euer Themenspektrum ist enorm breit und wir werden auch gleich nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen, was diese Themen betrifft. Aber euer Podcast erscheint natürlich jetzt auch in einer Zeit, in der weltweit viel über Black Culture, über Kolonialisierung und aber auch Ausbeutung durch die weiße Kulturindustrie diskutiert wird. Und hierzulande gibt es derzeit ja viele Stimmen, die fordern, dass auch die schwarzen Wurzeln von ja, Techno und Hip-Hop wieder freigelegt werden müssten. Das war zum Beispiel auch Thema in eurer Sendung und wir hören mal einen O-Ton aus dieser Sendung.
Wie lange muss das noch dauern, bis die Berliner Clubs oder die Clubszene ihren Mund aufmacht und sich positioniert zu dem Thema? Weil Techno auch sehr schwarze Musik ist und eigentlich fast jede Musikrichtung und Kultur. Und ja, das war mir wichtig, das irgendwie mal ganz klar zu machen. Und dann kamen auch viele Nachrichten, wo sich Leute irgendwie teilweise angegriffen gefühlt haben oder sich versucht haben zu erklären. Und ich kann es auch teilweise verstehen, dass es ein bisschen unheimlich ist, wenn auf einmal sowas gefordert wird, sich zu positionieren zu einem Thema, zu dem du dir wahrscheinlich noch nie Gedanken gemacht hast.
Da müsst ihr mal kurz erklären, ihr seid ja wirklich Hip-Hop-Expertin. Ist das tatsächlich auch eine Mission von euch, genau diese schwarzen Wurzeln wieder freizulegen? Und wen haben wir da gerade gehört?
Willst du?
Kollegin und Bekanntin oder auch Freundin, Sarah Farina, sie selber ist auch DJ und gibt Workshops und ist einfach eine wichtige Figur in der Berliner Musikszene, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ja, natürlich ist es uns wichtig, gerade im Zusammenhang mit Black Lives Matter und gerade wenn man schon mal so ein Momentum hat, wo auch zugehört wird und wo diese Themen auch Raum bekommen und auch schwarze Perspektiven einfach mehr Raum bekommen, dass dann eben auch jetzt nicht nur das unmittelbar sichtbare Black Lives Matter thematisiert wird, sondern dass wir dann auch einen Schritt weitergehen und gucken, okay, wo sind denn hier aber vielleicht auch unrechtmäßige Prozesse passiert? Wo wurden denn hier Wurzeln verwischt oder einfach Menschen unsichtbar gemacht, die super viel geleistet haben zu unserer Kultur, die wir heute alle konsumieren, ganz selbstverständlich oder mit der wir Geld verdienen und sich eben auf diese Wurzeln auch zurückzubesinnen und ja, zu respektieren.
Mich würde noch interessieren, habt ihr eigentlich eine Vorstellung, wer euren Podcast vor allem hört? Also da gibt es ja immer schnell diese Befürchtung, wieder nur Eulen nach Athen tragen. Also macht ihr das sozusagen mehr für eure Community oder ist das wirklich, um auch der weißen Mehrheitsgesellschaft mal so ein paar Dinge zu erklären?
Ich glaube, wir versuchen so Brücken zu schlagen zwischen der Community, wo wir uns verorten, wo solche Diskurse an der Tagesordnung sind und stehen und immer neu diskutiert werden und sich auch ständig entwickeln und verändern. Und natürlich ist auch bei uns, genauso wie auch mit der Party, irgendwie dieser Anreiz immer da gewesen, auch ein größeres Publikum zu erreichen. Und die Diskurse, die vor allem auch in dem akademischen Kontext passieren, halt auch ein bisschen zugänglicher zu machen für ein größeres Publikum, weil das sind einfach Dinge, die uns alle beschäftigen sollten, aber auch nicht immer einfach zu verstehen sind.
Mhm. Und seit Februar habt ihr wirklich ganz schön viele verschiedene Themen beackert. Seit Februar gibt es euren Podcast. Es ging schon um Körperbilder und Beziehungen, vor allem in den sozialen Medien. Es ging aber auch schon wirklich um harte politische Themen, um die Sinnhaftigkeit von Gefängnissen, Sexarbeit und nach dem Tod von George Floyd natürlich immer wieder auch um Polizeigewalt und Rassismus. Welche Folgen würdet ihr so Novizen empfehlen? Habt ihr sowas wie Lieblingsfolgen?
Also ich finde das immer sehr, sehr schwer. Das ist so, du sagst immer so, ne, ist wie so sein Lieblingskind.
Ja, das würde man sein Lieblingskind preisgeben. So, ja. Ich mag mal alle gleich.
Ja, aber ich weiß nicht, es kommt ganz auf die Interessen an. Ne? Ich glaube, welche Folgen ganz besonders gut angekommen sind, sind die wo man nicht so viel drüber weiß einfach. Also so Themen wie Sexarbeit oder auch wie Gefängnis, wo wenig Berührungspunkte sind bei den meisten Leuten. Das sind, glaube ich, sehr, sehr spannende Folgen. Und für mich persönlich war jetzt auch die aktuellste Folge sehr schön. Also die zu Schönheitsidealen war eine super Diskussion, die wir da hatten.
Die habe ich tatsächlich heute früh auf dem Weg hier ins Funkhaus gehört und war total beeindruckt, auch über eure Offenheit. Also auch über im Grunde ja sehr, sehr intime Dinge zu sprechen.
Total,
also,
ich war auch überrascht über mich selber.
Im Ernst, ich habe mich dann auch gefragt, ist das nicht voll die Überwindung oder sitzt man dann hinterher und möchte sich selbst ohrfeigen, dass man so ausgepackt hat? Also genau sowas wie Körperhaare. Es ist ja wirklich echt wahnsinnig, ja, eben heikel. Und ich fand auch unfassbar interessant eure Gesprächspartnerin Hilal Moshtari heißt sie, glaube ich.
Moshtari Hilal.
Ja, die erzählt hat, wie schwer es ihr fiel, ihren schwarzen Körper zu akzeptieren. Wir hören einen kleinen Ausschnitt.
Für mich persönlich war es so, dass ich sehr viele Medien konsumiert habe und permanent mich identifiziert habe mit Körpern und Gesichtern, die nichts mit mir gemeinsam hatten. Mhm. Und dann nach Hause gekommen bin und meine eigene Familie gesehen habe, meine Mutter und Tanten, und die waren auch nicht davon repräsentiert. Und ich dachte mir so, okay, es gibt diese zwei Wege. Entweder ich muss mich komplett verändern, damit ich Teil dieser glänzenden Welt sein kann, oder ich werde wie meine Eltern.
Das hat mich total beeindruckt. Also das kann man sich eben auch wirklich dann erst vorstellen, wenn man mal jemanden genau so sprechen hört über diese eigene Situation, wenn man also das, was in der Theorie hinlänglich bekannt ist, einfach nochmal so gefüllt wird mit eigenen biografischen Erfahrungen. Was in dieser Folge auch deutlich wird, eben wie politisch diese ganzen erstmal Fragen sind, die an der Oberfläche spielen. Ich habe mich gefragt, war euch das, als ihr euch vorbereitet hattet auf diese Folge, so in der Form klar? Also hattet ihr das im Grunde alles schon vorher drauf oder wart ihr dann selbst auch nochmal überrascht, was da so rauskam?
Also ich war auch überrascht, was noch rauskam. Da haben wir uns sehr viel reingelesen und auch informiert. Und Moshtari Hidal ist jetzt viel über Körperbehaarung gesprochen. Nana Addison ist die schwarz ist. Und in dem Thema bin ich auf jeden Fall ein bisschen mehr drin, als jetzt das mit der Körperbehaarung. Sie hat dann auch irgendwie so einen Fakt rausgehauen, von wegen, dass es irgendwie so Messlatten gab, wie stark eine Frau behaart ist. Und so eher ist sie auch anfällig für psychische Krankheiten und wie krass einfach so, so ein Stigma halt darauf behaftet ist, wenn man halt nicht dieser Norm entspricht, und wie man das aber auch versucht hat, irgendwie strukturell halt auch zu rechtfertigen, warum diese Frauen halt dann auch nicht schön sind oder vielleicht auch crazy sind. Mhm. Und in der Hinsicht habe ich auf jeden Fall sehr viel noch dazu gelernt. Eigentlich lerne ich bei jeder Folge total viel dazu, weil jeder immer noch eine andere Perspektive auf Themen hat, eine andere Geschichte hat. Und ja, ich meine, ich kann nicht alles wissen. Umgekehrt geht es ja anderen Leuten genauso. Und ja.
Und deswegen haben wir ja eben auch Leute bei uns in der Sendung, die dann von ihren eigenen Erfahrungen erzählen und irgendwie uns an ihren Geschichten teilhaben lassen.
Bei diesem Thema Beauty ging es eben ja auch viel, nicht nur eben um Körperhaare, sondern auch Haare, die Curl, wie heißt die Firma? Curl.
Einfach Curl.
Ja, genau. Beschäftigt sich, also produziert eben Kosmetikartikel speziell für Women of Color. Und in dem Zusammenhang fand ich auch wahnsinnig interessant, was Anna Addison erzählt hat, wie sehr dieses sich Frisieren auch einfach eine soziale Komponente hat, die diese Community total stützt.
Das ist halt nicht nur wie jetzt whitewashed einfach nur Beauty, sondern das hat ja auch eine tief verwurzelte Identitätsbezug, genau, ja. Und auch einen gewissen Wert, so, ne? Und dementsprechend ist für mich meine Haare machen auch eine Form von Self-Care für mich und meine Schwester, wenn ich ihr die Zöpfe aufmache und dann wir die waschen und ich die twiste oder ich das für meine Nichten mache, das ist auch so eine Form von Bonding. Und ich glaube, vielleicht ist das auch nochmal so ein Faktor, warum schwarze Frauen gewillter sind, irgendwie mehr dafür auszugeben, weil da mehr dran steckt, als nur jetzt irgendwie den Spaß, ich will nicht sagen den Spaß, aber die Haare irgendwie zu stylen.
Ich fand interessant aber auch ihre Ambivalenz, also als zum Beispiel die Frage aufkam, bearbeiten Sie eure eigenen Bilder bei Instagram auch mit Filter und dieses leichte, mir kam es vor wie so ein leichtes Rumgedruckse, also dass ja hier auch einerseits klar wird, klar, wir stehen alle unter einem enormen Terror und Druck durch diese, auch gerade Instagram, soziale Medien. Man feiert Leute, die Body Positivity feiern, die wirklich dieses Embrace rufen. Aber andererseits sind sie zwei ja aber auch wiederum zwei Frauen, die sich dann auch als ausgesprochen hübsch, die sie nun sind, auch zeigen im Netz und auch in gewisser Weise stilisieren. Also letzten Endes dann diese Bilder doch auch wieder bedienen, oder nicht?
Total spannender Aspekt. Ich glaube, da sind wir im Podcast gar nicht so hingekommen, aber da hätte ich auch gerne noch ein bisschen drüber geredet. Absolut, ich finde, irgendwie ist es auch total normal, dass unser Leben aus so Ambivalenzen besteht. Also wir haben immer so eine Idealvorstellung von etwas und versuchen, dem so nah wie möglich zu kommen. Aber es ist in der Umsetzung dann doch immer nicht so einfach. Und ich finde ganz klar, man muss das auch anerkennen, dass man irgendwie gewisse Privilegien genießt, aufgrund dessen, wie man aussieht. Also auch gerade in unserem Fall, mir ist das vollkommen bewusst, dass wir dadurch auch vielleicht besser vermarktbar sind für manche Menschen und so. Und dass sich vielleicht eher Leute mit uns identifizieren können oder sonst was, weil wir in irgendein Schema reinpassen. Und ich glaube, sobald man das irgendwie auch klar für sich hat und auch reflektiert und auch zum Beispiel kenntlich macht, wenn man irgendwie Filter benutzt oder stark geschminkt ist oder sowas, ne, dann ist das ja auch schon wieder so ein Signal, was man nach außen sendet, so hey, wir sind nicht perfekt. Es gibt auch solche Tage und so, und ich finde das zum Beispiel bei mir auch sehr wichtig, so mich auch nicht immer nur mit Filtern oder geschminkt zu zeigen, sondern eben auch natural.
Ja, mache ich auch so. Ich glaube, wir filmen uns auch gegenseitig mit ungeschminkten
Momenten.
Aber ich glaube, das macht es dann auch wieder so authentisch.
Ja.
Und ich glaube auch bei den beiden, zum Beispiel bei Mashtari Hilal, auch wenn sie super schön ist und sich auch so ablichtet und auch solche Bilder postet, ist aber ihr auch ganz klar eine Message auch zu sehen in ihrer Kunst, dass sie das immer wieder auch in Frage stellt und auch diese Norm immer wieder hinterfragt. Und wir beide waren ja auch total ehrlich in dieser Folge und haben auch über unsere Sachen gesprochen. Und ich glaube, das ist auch das, worauf es ankommt. So, natürlich haben wir so ein Ideal, uns komplett davon frei zu machen. Aber in der Realität ist es halt so, dass man, wenn man ein Unternehmen hat, Instagram benutzt, wenn man ein Artist ist, sich selber auch irgendwo vermarktet und natürlich auch irgendwie schöne Bilder von sich schaffen möchte, mit denen man sich halt auch zeigt. Und ich glaube, wie Gisem schon sagt, diese Dinge aber auch zu reflektieren und auch darüber sprechen zu können, das macht dann auch für mich den Unterschied.
Erleben Sie das eigentlich auch ähnlich wie ich, dass es da doch schon auch so eine gewisse Verschiebung gibt, also dass schwarze Körper doch viel, viel präsenter inzwischen sind in der Hip-Hop-Culture, in Mode, Celebrity-Culture, also ich finde, man kann sogar fast langsam anfangen zu überlegen, ob die schwarzen Körper nicht vielleicht sogar inzwischen auf dem Weg sind, die Weißen als Schönheitsideal abzulösen, oder?
Wow.
Oh, echt, ja?
Ich glaube fast nicht. Oder?
Ist noch ein langer Weg.
Ist noch ein sehr langer Weg.
Ich denke auch, also ich glaube, Repräsentation zu schaffen, das kann uns irgendwo ein Stück weit näher bringen. Also ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, immer nur über Schönheit und was als schön empfunden wird zu reden, sondern es geht ja auch ganz klar gerade in Bezug auf Rassismus und eben ne, gegen, der sich vor allem gegen schwarze Menschen richtet, geht es ja auch einfach um Menschenrechte und um Gleichberechtigung. Und ich glaube, was Repräsentation schaffen kann, ist einfach mehr Berührungspunkte herzustellen und irgendwie auch andere Realitäten zuzulassen und zuzuhören und so. Aber ich glaube, dieses Verhältnis kippen, da sind wir noch ganz weit von entfernt.
Mhm. Andere Realitäten schaffen und zuhören. Genau das passiert in dem großartigen Podcast Die RealitäterInnen von Gizem Adıyaman und Lucia Luciano. Zu hören bei Spotify. An jedem zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch im Kompressor.
Vielen Dank.
Danke euch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Michael Mellinger.
Am Badischen Staatstheater Karlsruhe wird der Rücktritt von Generalintendant Peter Spuler gefordert. Mit einem Protestschmalier zu Beginn einer Verwaltungsratssitzung machten mehr als 300 Beschäftigte klar, dass sie einen Neuanfang am Staatstheater wollen. Spuler werden ein autoritärer Führungsstil, Kontrollzwang und ein Klima beständigen Misstrauens vorgeworfen. Und weil die künstlerischen Leistungen zu wünschen übrig ließen, bleibe auch das Publikum weg. An die Politik erging der Appell, für eine Lösung zu sorgen. Die ist mit Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup im Verwaltungsrat des Staatstheaters prominent vertreten. Das kulturelle Großbritannien ist ohne seine Promenadenkonzerte, liebevoll Proms genannt, nicht mehr vorstellbar. Und so setzt die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt BBC ihre berühmte Konzertreihe heute fort, wenn auch unter Corona-Bedingungen. Den Auftakt macht ein eigens für die Eröffnung komponiertes Werk, das alle 9 Beethoven-Sinfonien zur Grundlage hat, aufgeführt von einem virtuellen Orchester mit 350 MusikerInnen. Wie es bis zur berühmten Last Night of the Proms weitergeht, berichtet Ine Dippmann aus London.
In den kommenden 6 Wochen öffnet die BBC dann ihre Archive. BBC Proms-Direktor Picard verspricht eine unglaubliche Auswahl von Konzerten aus der Vergangenheit. Einige aus Zeiten, als manche im Publikum noch nicht geboren war, andere Konzerte aus der jüngsten Vergangenheit. Schon morgen wird ein Konzert der Staatskapelle Dresden mit seinem Chefdirigenten Christian Thielemann ausgestrahlt, das bei den Proms 2016 aufgezeichnet wurde.
Die französische Balletttänzerin und Sängerin Cécile Jeanmaire ist tot. Sie sei im Alter von 96 Jahren in ihrem Haus in der Schweiz gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Familie. Jeanmaire war mit dem Star-Choreografen Roland Petit verheiratet gewesen, der 2011 starb. Im Laufe ihrer Karriere tanzte sie für die Pariser Oper, das Ballett von Monte Carlo und in der von ihrem Ehemann gegründeten Gruppe Les Ballets des Champs-Élysées. Weil in Japan viele Menschen wegen der Corona-Krise nicht in die Natur kommen, verschenkt die Stadt Hokuto Frischluft aus den Bergen in Konservenbüchsen. Dafür seien 5 Angestellte der Stadtverwaltung zur Bergregion Yatsugatake geschickt worden, um die Dosen zu füllen, berichtete der japanische Fernsehsender NHK. Im Angebot sei aber auch Dosensauerstoff von städtischen Parks und aus 3 Schluchten. Die Stadt wolle die 100 Geschenkesets auch im Internet verlosen. Ein Tourismussprecher sagte, damit könne man die Schönheit Hokutos erfühlen und nach der Corona-Pandemie kämen die Leute hoffentlich selbst wieder in die Region.
Wo wir doch gerade von People of Color, von Schönheit und Sichtbarkeit sprachen, unter Rollschuhfans, also in der Rollerskater-Community, da ist Umi Janta schon länger bekannt, aber seit die aus dem Senegal stammende Berlinerin vor ungefähr 2 Wochen ein Rollschuh-Tanz-Video im Netz gepostet hat, da kennt sie buchstäblich die halbe Welt. Gesine Kühne hat Umi Janta getroffen.
Okay, are you ready for the Walking Man or the Naomi Campbell? I start with the right leg, stand in a V-shape, lift it up, put it right in front of the left leg and slide it back, you see?
Grauer Asphalt, ein grüner Busch, strahlend blauer Himmel. Disco-Musik und eine junge Frau in Jeans-Shorts und gelber Pünktchenbluse, die auf ihren Rollerskates die Naomi Campbell macht. Einen Rollschuh vor den nächsten setzt, so elegant wie das Ex-Model damals auf dem Laufsteg in High Heels. Das ist Umi Janta, Jamskaterin. Denn Jamskaten ist mehr als nur Rollschuhfahren.
Ich mochte das schon einfach immer, diesen Flow, dieses Rutschen am Boden hinweggleiten. So, weißt du, das hat mich einfach immer so gepackt.
Seit Jahren schon postet sie auf ihrem Instagram-Account. Videos, Bilder, Posen. Plötzlich regnet's Likes. Denn ein Video geht viral um die Welt. Omi Janta tanzt in voller Leichtigkeit auf ihren Rollen. Im sonnengelben Retro-Sportdress auf dem Tempelhofer Feld. Skateboardfahrer rollen durchs Bild. Freunde umarmen sie. Es entsteht ein Moment der Leichtigkeit, des Sommers, des ewigen Tanzes. In einer Zeit, in der sich weltweit der Corona-Mehltau über unsere Lebensfreude gelegt hat. Lebensfreude. Genau deshalb ist sie überhaupt beim Roller Jam gelandet.
Die Vibes waren so geil. Es waren so viele Leute da, aber so vom unterschiedlichen Alter und alle haben miteinander getanzt, alt mit jung, Geschlecht war egal, weißt du, jeder war so voll in the zone und alle hatten irgendwie Spaß.
Millionenfach wird das Video der Berlinerin angeklickt. Sogar Berühmtheiten wie Alicia Keys oder Beyoncé zeigen mit einem Klick aufs Herz ihre Anerkennung. Bis vor kurzem hatte Omi Janta gerade mal 60.000 Instagram-Follower. Jetzt sind es gute 600.000. Tendenz weiter steigend.
Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr krass, wie global das Ganze sein kann. Man realisiert das nicht, weil man guckt ja nur auf sein Handy und dann hat man ja sein Feed und sieht ein paar andere Beiträge. Aber es wird einem nicht so bewusst oder man kann es schwer realisieren, dass hinter den Likes oder den Kommentaren ja auch so viele Menschen hinterstehen.
Ihr Telefon steht nicht mehr still, ihre Postfächer quellen über. Alles wegen eines einminütigen Clips. Das Video ist unter anderem auf Twitter, TikTok und 9gag geteilt worden. Nun bekommt sie Angebote, Werbung zu machen oder Musikvideos. Dabei gibt Omi Janta normalerweise Roller-Jam-Unterricht in Berliner Clubs oder auf dem australischen Instagram-Profil RollerFit. Dort ist der Rollerskate-Hype eigentlich zu Hause, bis der Funke nach Berlin übergesprungen ist.
Und dann kam ja Corona. Und dann dachte ich, oh, das ist mein Ende, weil ich ja Kurse angefangen hatte. Mhm. Lustigerweise kamen dann richtig viele, also viel mehr als vorher. Weil sie ja irgendwie sich bewegen wollten. Let's say you draw a half moon. Okay? Wenn du mal looks like this, you start here and draw a half moon.
Unbeschwerte, tänzerische Bewegungen und irre Moves in bunten Rollerskates, wie es die Australier vormachen, das macht Omi Janta zur Instagram-Persönlichkeit.
Wenn der Tag so ist, dass die Sonne gut scheint und es 24 Grad sind, dann bin ich vielleicht von 10 bis 20 Uhr am Fahren.
Und dabei wird ihr gern zugeschaut. Wenn nicht live, dann eben in ihren Videos auf Instagram. Und wenn Omi Janta in ihren Vintage-Rollerskates ihre Drehungen macht oder den rollenden Kreuzschritt namens Downtown, dann entsteht er wieder. Dieser eine Moment der Leichtigkeit, des Sommers, der Unbeschwertheit oder einfach eine Sorglosigkeit, wie wir sie vor Corona mal kannten.
Ich versuche den Moment so zu genießen, wie er gerade ist. Auf den Rollschritten im Hier und Jetzt.
Omi Jantas Rollschuh-Tanzkurse sind inzwischen natürlich völlig überbucht, aber ein paar ihrer sehr coolen Rollschuh-Moves können sich Geübte wahrscheinlich auch schon beim Anschauen ihrer Videos drauf schaffen. 1977 hatte die Fotografie ihren ersten großen Auftritt auf der Documenta. Im selben Jahr gründete ein gewisser Wolfgang Schulz in Göttingen die erste deutsche Fotozeitschrift. 8 Jahre lang erschien das Heft, das Bilder zeigte, die radikal waren und weit vor ihrer Zeit. 1985 ging die Zeitschrift pleite und sie geriet auch recht bald in Vergessenheit, genau wie ihr Herausgeber Wolfgang Schulz. Ein kleines Wunder also, dass Schulzes Gesamtwerk jetzt im Berliner Museum für Fotografie zu sehen ist, inklusive aller jemals erschienenen Heftausgaben. Lotta Wieden hat sich die Ausstellung angesehen.
Zum Beispiel Heft Nummer 28, vollgepackt mit Aufnahmen aus dem New Yorker Underground. Stricher, Fixer, Drags, Männer beim Onanieren in nächtlichen Hofeinfahrten, eine vielleicht 16-Jährige mit nackten Beinen in hohen schwarzen Stiefeln, die Oberschenkel betont lässig gegen die Wagentür eines Freiers gelehnt. Dahinter Leuchtreklame für Quarzuhren. Wolfgang Schulz soll diese Bilder geliebt haben. Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Fotografen Miron Zoffniers aus den frühen 80ern. Sie zeigen New York als einzigen Exzess.
Das sind Aufnahmen, bei denen man auch heute noch durchaus zusammenzuckt, weil er den Underground auf den Straßen in der Nacht zeigt mit der ganzen Brutalität, aber auch der ganzen Zärtlichkeit, die dazugehört. Und das sind Bilder, die unter die Haut gehen.
Sagt Bernd Stiegler, Fotohistoriker, Sammler, einer von drei Kuratoren der Ausstellung. Für ihn ist Wolfgang Schulz, der sich 1977 im Alter von 32 Jahren nach einem abgebrochenen Physikstudium in die Gründung der ersten deutschen Fotografiezeitschrift stürzt, Besessener und Pionier zugleich.
Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Also damals war die Fotografie im Ausstellungsbereich fast überhaupt nicht präsent. Es gab so gut wie keine Galerien, die Fotografien ausstellten. Und auch auf der Documenta wurde erst später, also ungefähr zu der Zeit, als Schulz damit loslegte, begonnen, überhaupt Fotografien der Öffentlichkeit zu präsentieren.
8 Jahre lang lässt Schulz seine Zeitschrift für internationale Fotokunst erscheinen. Ein Mann mit blonder Lockenmähne, der Krautrock liebt und Jimi Hendrix vergöttert, bis zur Erschöpfung arbeiten und feiern kann, mit seiner Zeitschrift aber nie wirklich Geld verdient und 1985 endgültig aufgeben muss. Die Ausstellung im Berliner Museum für Fotografie präsentiert nicht nur alle Ausgaben seines Journals, sie zeigt Schulz auch selbst als Fotografen, als jemanden, der sich künstlerisch ausprobiert mit Porträts von Weggefährten, Aktaufnahmen der Geliebten, Stillleben von merkwürdig verschlungenen Baumwurzeln, der sich bei all dem aber auch nie allzu ernst nimmt.
Er hat sie häufig auch gar nicht mit seinem eigenen Namen signiert, sondern Pseudonyme angenommen, also er war auch ein Chamäleon. Er hieß dann John Chicago, Knut Schrumpf, Hans Navigator, Fernando Vasquez und er hat sich sogar den Namen einer Frau, nämlich Rita Geiser, gegeben. So war er.
Herzstück der 650 Quadratmeter großen Ausstellung sind dann auch in erster Linie Arbeiten jener Fotografinnen, die durch Schulz und seine Zeitschrift oft zum ersten Mal ein breiteres künstlerisches Forum finden. Joachim Brohm mit seiner Serie von verwaisten Gartenlauben, allesamt fotografiert in beredter, ironischer Distanz. Oder Reinhard Matz mit seinen konsumkritischen Nahaufnahmen eingeschweißter Wurstsorten. Dann wieder Reportagiges. Die berührend lakonische Dokumentation Angela Neukes von der Beerdigung der RAF-Mitglieder Bader, Enslin und Raspe. Wer sich durch die Ausstellung treiben lässt, hat schnell eine ganze Epoche vor Augen. Westdeutschland um 1980. Eine Zeit, in der Kunstkommerz noch nicht dominiert und die Fotografie gerade erst beginnt, sich als eigenständige Kunstform zu etablieren. Dass die Berliner Ausstellung so viele verschiedene Positionen, mehr als 20 sind es insgesamt, aus dieser Zeit versammeln konnte, ist allerdings einem Zufall geschuldet, meint Bernd Stiegler.
Als eBay noch in den Kinderschuhen steckte und damals das Internet noch über ein Modem zu erreichen war, das tickerte dann immer so, machte immer und in dieser Zeit habe ich damals bei eBay einen großen Karton mit Fotografien erwerben können und wusste gar nicht, was es war. Bis viele, viele, viele Jahre später Reinhard Matz, einer der beiden Co-Kuratoren der Ausstellung, bei mir zu Besuch kam und Fotos anschaute und sagte, das ist der Wolfgang.
Gern wüsste man, was Wolfgang Schulz selbst zur aktuellen Ausstellung zu sagen hätte. Da er vor gut 3 Jahren nach einer schweren Erkrankung ins Wachkoma fiel, ist das nicht mehr möglich. Mehr als schade, findet Stiegler. Für ihn bleibt Schulz ein Wegbereiter. Seine Zeitschrift, eine Pioniertat, die uns heute eine Art Zeitfenster eröffne.
In eine Welt, die noch gar nicht so lange zurückliegt, weil, und das war uns sehr wichtig, man weiß relativ viel über die Zeit der 50er Jahre, die subjektive Fotografie, man weiß dann sehr viel über die 90er Jahre, über die Düsseldorfer Schule, also die Becherschule, Gursky und so weiter. Aber dazwischen klafft irgendwie eine Lücke und diese Lücke wird allmählich erst gefüllt. Und über diese Zeit wussten wir bis vor kurzem ziemlich wenig.
Sagt Bernd Stiegler, Mitkurator der Ausstellung Wolfgang Schulz und die Fotoszene um 1980. Zu sehen noch bis 11. Oktober im Berliner Museum für Fotografie.